Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Verteidigungsminister zu Guttenberg ist in der Affäre um seine Doktorarbeit in die Offensive gegangen. In seiner ersten öffentlichen Äußerung zu den Plagiatsvorwürfen räumte der Minister Fehler ein, er habe aber nicht bewusst getäuscht. Rücktrittsforderungen wies er zurück. Die Menschen erwarteten, dass er sich mit voller Kraft um sein Amt kümmere. Er verwies auf die geplante Bundeswehrreform und auch auf aktuelle Ereignisse in Afghanistan. Dort waren heute 2 Bundeswehrsoldaten bei einem Angriff getötet worden. Die Nachricht hatte den Minister kurz vor seiner Stellungnahme erreicht.
Heute Mittag im Bundesverteidigungsministerium, ohne Vorankündigung, gibt Karl Theodor zu Guttenberg vor zufällig anwesenden Kamerateams eine Erklärung zu seiner Doktorarbeit ab.
Meine von mir verfasste Dissertation ist kein Plagiat und den Vorwurf weise ich mit allem Nachdruck von mir. Sie ist über etwa 7 Jahre neben meiner Berufs- und Abgeordnetentätigkeit als junger Familienvater in mühevollster Kleinarbeit entstanden und sie enthält fraglos Fehler.
Das Wort Entschuldigung fällt nicht. Bewusste Täuschung bestreitet Guttenberg. Auf der Internetseite Guten Plug werden mittlerweile 80 plagiatsverdächtige Seiten geführt. Jetzt prüft die Universität Bayreuth, Guttenberg kündigt an.
Ich werde gerne bis zum Ergebnis dieser Prüfung vorübergehend, auf das Führen des Titels verzichten, allerdings nur bis dahin. Anschließend würde ich ihn wieder führen.
Die Bundeskanzlerin, bei der Guttenberg gestern Abend zum Krisengespräch war, gibt sich zufrieden.
Ich finde, das hat er überzeugend gemacht und auch damit deutlich gemacht, was aufzuklären ist, wird er aufklären zusammen mit der Universität Bayreuth. Und ich finde, das war genau der richtige Angang.
Scharfe Kritik dagegen von der Opposition und erstmals eine Art Rücktrittsforderung.
Er hatte eine Chance aufzuräumen mit der Sache, das umfassend und ehrlich zu erklären und damit allen eine Möglichkeit zu geben, sich dazu zu verhalten. Ich finde, er hat die Chance nicht genutzt.
Sollte sich herausstellen, dass Herr zu Guttenberg bei der Abfassung seiner Arbeit gegen sein wissenschaftliches Ehrenwort getäuscht und betrogen hat, dann wäre er als Oberkommandierender unserer Streitkräfte irreparabel beschädigt.
Die Hauptstadtjournalisten waren empört, dass der Verteidigungsminister seine Erklärung quasi hinter ihrem Rücken abgab. Dafür entschuldigte sich Guttenberg später.
Zur Diskussion um Verteidigungsminister zu Guttenberg nun eine Einschätzung von Ulrich Deppendorf, dem Leiter des ARD-Hauptstadtstudios.
Das war heute nicht der von vielen auch eigenen Parteifreunden erwartete Befreiungsschlag von Karl Theodor zu Guttenberg. In seiner Erklärung zu den Plagiatsvorwürfen kommt das Wort Entschuldigung nicht vor. Etwas mehr Demut hatten auch seine Unterstützer schon erwartet. Sein Schicksal hat der Verteidigungsminister jetzt in die Hände der Universität Bayreuth gelegt. Noch kommen vereinzelte Rücktrittsforderungen nur von der Opposition, aber tauchen noch weitere Vorwürfe auf und entzieht die Universität Bayreuth ihm möglicherweise den Doktortitel, dann kann es, auch nach Meinung von führenden Unionsleuten, sehr eng werden für den Minister. Der Druck würde größer, dann wäre er wohl nicht mehr zu halten. Seine miserable Informationspolitik des heutigen Tages mit dem Eklat in der Bundespressekonferenz macht die Situation für ihn nicht einfacher. Und damit zurück nach Hamburg.
Erschüttert zeigte sich der Verteidigungsminister über einen neuen Angriff auf die Bundeswehr in Afghanistan. Dabei wurden im Außenposten Polikomri 2 Soldaten getötet und 7 weitere verletzt, 3 von ihnen schwer. Ein afghanischer Soldat hatte aus kurzer Distanz das Feuer eröffnet. Guttenberg warnte davor, die bislang gute Zusammenarbeit deutscher und afghanischer Soldaten in Frage zu stellen.
Den Umgang mit Waffen, das Zielen und Schießen lernen afghanische Soldaten von deutschen Ausbildern. Auch in Kampfeinsätzen steht die afghanische Nationalarmee, kurz ANA, Seite an Seite mit der Bundeswehr. Doch nun wurden aus Kameraden Feinde. Und das ausgerechnet in dem Lager, in dem der Verteidigungsminister erst vor 2 Tagen zu Besuch war.
Nach jetzigem Kenntnisstand, der mir von General Glatz übermittelt wurde, hat ein ANA-Soldat um 12 Uhr afghanischer, 8.30 Uhr deutscher Zeit, völlig überraschend, und aus kurzer Distanz mit seiner Handfeuerwaffe das Feuer auf eine Gruppe deutscher Soldaten eröffnet.
2 deutsche Soldaten wurden dabei getötet, 3 sehr schwer verwundet. Der Täter war für die Bewachung des Lagers eingeteilt.
Wir sind mit den Afghanen gemeinsam in dieser vorgeschobenen Einsatzbasis in dem OP North.
Partnering heißt dieses Konzept, bei dem Bundeswehr und ANA sehr eng zusammenarbeiten. Trotz des tragischen Vorfalls soll sich daran vorerst nichts ändern.
Es gilt alles daran zu setzen, solche Dinge zu vermeiden. Und trotzdem ist es der richtige Weg aus unserer Sicht, um diese Übergabe in Verantwortung, die wir erzielen wollen, auch zu erreichen.
Die Afghanen sollen durch das Partnering möglichst schnell in die Lage versetzt werden, selbst für ihre Sicherheit zu sorgen.
Das Misstrauen zwischen deutschen und afghanischen Soldaten könnte durch den jüngsten Vorfall erheblich wachsen, fürchtet man in der Bundeswehr. Und wenn das Vertrauen erstmal weg ist, gefährdet das womöglich den Erfolg des gesamten Partnering-Konzeptes.
Eine Woche nach dem Sturz des ägyptischen Präsidenten Mubarak haben sich im Zentrum Kairos wieder Hunderttausende auf dem Tahrirplatz versammelt. Sie feierten den Erfolg der Protestdemonstrationen. Zugleich erinnerten sie auch an die mehr als 360 Menschen, die bei dem 18 Tage dauernden Aufstand getötet wurden.
Auch heute Abend feierten noch Hunderttausende auf dem Tahrirplatz den Sturz Mubaraks vor einer Woche. Die Atmosphäre entspannt und friedlich, fast wie auf einem Volksfest, an dem auch das Militär beteiligt ist. Heute Mittag hatte der bei vielen Ägyptern beliebte konservative Fernsehprediger Yusuf al-Qaradawi auf dem Tahrirplatz das Freitagsgebet gehalten. Er forderte das Militär auf, die Grenze zum Gazastreifen zu öffnen. Bald, so hofft er, werde er auf dem Tempelberg in Jerusalem predigen, dies als Provokation Israels gemeint. Wegen solcher Äußerungen hatte er jahrelang nicht in Ägypten predigen dürfen. Allerdings wissen die feiernden Ägypter auch, dass sie noch eine große Strecke bis zu ihrem Ziel zurücklegen müssen. Das Misstrauen sitzt tief. Dennoch ist nicht klar, ob das regierende Militär diesen Weg zu einer Demokratie ohne Korruption auch tatsächlich bis zum Ende gehen wird. Wir haben erfolgreich einen Präsidenten gestürzt, ein paar Minister sind verhaftet worden. Es gibt aber noch tausende Diebe im Land, die auch ins Gefängnis müssen. Außerdem jene Verbrecher, so die Demonstranten, die für die mehr als 360 Toten während der Revolution verantwortlich sind. Immerhin hat der oberste Staatsanwalt gestern Abend drei Minister und einen Wirtschaftsboss verhaften lassen. Ihnen wird Korruption und Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Auch in Zukunft wollen die Demonstranten auf den Platz gehen, um mit solchen Kundgebungen Druck auf die Militärregierung auszuüben.
Schon von Ägypten ist der Funke des Aufstands schon vor Tagen auf andere arabische Staaten übergesprungen, so zum Beispiel auf den Inselstaat Bahrain im Persischen Golf. Die meisten Einwohner sind schiitische Muslime. Die Königsfamilie gehört einer anderen islamischen Glaubensrichtung an, den Sunniten. Bedeutung hat Bahrain vor allem als Finanzzentrum der Golfregion. Für die USA ist die Inselgruppe auch strategisch wichtig. Sie unterhalten dort einen Flottenstützpunkt.
Die ersten Toten der Proteste in Bahrain werden zu Grabe getragen. Mindestens 5 schiitische Demonstranten sind seit der Nacht zum Donnerstag dem rabiaten Polizeieinsatz zum Opfer gefallen. Das Begräbnis wandelt sich zu einer neuen Demonstration gegen die Herrschaft der sunnitischen Königsfamilie Al-Khalifa. Das Volk will den Sturz des Regimes, skandiert die Menge und meint ihn. König Hamad bin Isa al-Khalifa, der von Saudi-Arabien und den USA unterstützt wird. Mit Öl ist er reich geworden und hat aus Bahrain ein Banken- und Dienstleistungszentrum gemacht. Vor dem Inselstaat ankert die 5. Flotte der US-Marine in unmittelbarer Nachbarschaft zum Iran, dem regionalen Gegner der USA. Der Iran hat enge Verbindungen zu den Schiiten in Bahrain, die auf der Golfinsel die Bevölkerungsmehrheit ausmachen und die Proteste entfacht haben. Die Schiiten fühlen sich von der herrschenden Königsfamilie beim Zugang zu Jobs und Status benachteiligt. Bislang hatten die Schiiten nur Reformen gefordert. Dass jetzt der Ruf nach dem Sturz der Monarchie laut wird, bedeutet eine Eskalation. Am Abend ging die Polizei erneut gewaltsam gegen Demonstranten vor. Es fielen Schüsse. Mindestens 20 Gegner der Monarchie wurden verletzt, einige von ihnen schwer.
Auch mehr als 1000 Kilometer südlich im Jemen sind heute wieder tausende Menschen auf die Straße gegangen. Wie hier in der Hauptstadt Sanaa forderten sie mehr Demokratie. Im Süden des Landes, in der Stadt Aden, sollen bei Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften 2 Menschen getötet worden sein. In Taiz warf ein Unbekannter eine Granate in eine Menge von Regierungsgegnern. Auch hier sollen 2 Menschen ums Leben gekommen sein. Und auch in Jordanien gehen die Proteste weiter. In der Hauptstadt Amman forderten etwa 2000 Demonstranten, dass die Rechte des Königs beschränkt werden. Dabei kam es zu Auseinandersetzungen mit regierungstreuen Gegendemonstranten. Mehrere Menschen wurden verletzt.
Tausende Menschen sind heute einem Aufruf des iranischen Präsidenten Ahmadinejad gefolgt und haben in Teheran gegen die Opposition protestiert. Die Menge forderte den Tod der zwei wichtigsten Oppositionsführer Mousavi und Karoubi. Die Politiker müssten völlig isoliert werden, sagte der Vorsitzende des Wächterrates Ayatollah Janati beim Freitagsgebet. Beide stehen bereits unter Hausarrest. Die Finanzminister und Notenbankchefs der 20 wichtigsten Industrienationen und Schwellenländer sind am Abend in Paris zusammengekommen. Es ist das erste Treffen unter französischem Vorsitz. Die Teilnehmer beraten heute und morgen unter anderem über eine Reform des Währungssystems sowie die Preisexplosion bei Rohstoffen und Lebensmitteln. Ziel ist es, Wege zu finden, um die Weltwirtschaft zu stabilisieren und Finanzkrisen zu verhindern.
In Frankreich war er heute der Star des G20-Treffens. Dominique Strauss-Kahn, der Chef des Internationalen Währungsfonds, gilt als aussichtsreichster Gegenkandidat von Präsident Sarkozy bei den nächsten Wahlen. Sarkozy selbst will die G20-Präsidentschaft nutzen, um auf internationaler Bühne Punkte zu sammeln. So ist sein Programm auch mehr als ehrgeizig. Frankreich will das Währungssystem reformieren, damit die Wechselkurse gerechter werden, die Rohstoffspekulation eindämmen, damit Lebensmittel bezahlbar bleiben und eine Steuer auf Finanzgeschäfte einführen, um den Klimaschutz in Entwicklungsländern zu finanzieren. Besonders für diese Steuer warb Sarkozy heute. Ist es nicht vernünftig, dass diejenigen, die so viel Mitschuld an der Wirtschaftskrise tragen, einen kleinen Beitrag leisten, um den ärmsten Ländern zu helfen, die am meisten gelitten haben? Die G20 dürften nicht scheitern, schrieb er den Finanzministern und Notenbankchefs ins Stammbuch. Frankreichs Finanzministerin Lagarde sei im ARD-Interview das Gremium am Scheideweg. Die G20 müssen beweisen, dass sie Lösungen bringen können, sonst werden sie verschwinden.
Dass die französische G20-Präsidentschaft am Ende kleinere Brötchen backen muss, als ihr ehrgeiziges Programm vermuten lässt, scheint jetzt schon unausweichlich. Entscheidend wird sein, ob Präsident Sarkozy am Ende überhaupt nennenswerte Fortschritte bei der Reform der Weltwirtschaft erzielen kann. Denn sonst könnte sich die Frage stellen, was das Mammutgremium G20 überhaupt noch soll.
Bei der Skiweltmeisterschaft in Garmisch-Partenkirchen hat der US-Amerikaner Ted Ligety Gold im Riesenslalom gewonnen. Fritz Dopfer belegte als bester Deutscher den 15. Platz.
Ted Ligety ist der neue Weltmeister im Riesenslalom. Der US-Amerikaner, Vierter nach dem ersten Lauf, sicherte sich in einem spannenden Finale den Titel auf der anspruchsvollen Kandahar-Strecke mit 800 Sekunden Vorsprung auf den Franzosen Richard und Philipp Schörkofer aus Österreich. Bester Fahrer des deutschen Skiverbandes wurde Fritz Dopfer. Der Lokalmatador aus Garmisch-Partenkirchen landete am Ende auf Platz 15, eine solide Leistung beim WM-Debüt. Der erst 18-jährige Allgäuer Stefan Luitz rechtfertigte seine Nominierung. Ein Fehler im zweiten Lauf kostete ihn allerdings einen Platz unter den besten 20.
Claudia Pechstein hat aus sportlicher Sicht ein bemerkenswertes Comeback gefeiert. Beim ersten internationalen Start nach Ablauf ihrer Dopingsperre lief die Berlinerin eine absolute Weltklassezeit über die 5000-Meter-Strecke. 6 Minuten 51,62 beim Weltcup in Salt Lake City, lediglich 5 Sekunden über dem Weltrekord. Die Qualifikation für die Einzelstrecken-Weltmeisterschaft ist Claudia Pechstein damit kaum noch zu nehmen. Dabei wäre die Deutsche sogar beinahe disqualifiziert worden, weil sie beim Überholen mit der Amerikanerin Lamb kollidierte.
Und hier nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 19. Februar.
Die Hochdruckzone, die vom Polarmeer bis nach Osteuropa reicht, lenkt feuchte und mäßig kalte Luft heran. Besonders im Osten Deutschlands kann es ein wenig regnen oder schneien. Das Tief über dem Atlantik bringt dem Westen und Süden dann am Sonntag gebietsweise Regen oder Schnee. Heute Nacht bleibt es meist wolkenverhangen oder neblig trüb. Im Osten und Südosten fällt örtlich etwas Schnee oder Regen. Vorsicht, Glätte. Auch am Tag verbreitet Trübe. In Norddeutschland sowie am Alpenrand kann sich am ehesten mal die Sonne blicken lassen. Vor allem Richtung Osten fällt stellenweise ein wenig Regen oder Schnee. Morgen wird der Wind schwach, im Norden mäßig und an den Küsten auch frisch aus Ost bis Nordost. Entlang des Rheins heute Nacht 1 bis 2 Plusgrade, sonst verbreitet Frost, in Vorpommern bis -6 Grad. Dort morgen weiterhin frostige -2, im Breisgau bis +8 Grad. Am Sonntag viele Wolken- oder Nebelfelder. Im Westen und Südwesten fällt gebietsweise Regen oder Schnee. In der neuen Woche erstmal ähnliches Wetter, aber die Sonne hat zumindest in einigen Regionen etwas bessere Chancen.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen. Heute um 23.45 Uhr mit Karin Mioska. Darin verunglückte Selbstverteidigung zu Gutenberg und die Hauptstadtpresse und schmerzhafte Plage. Bettwanzen terrorisieren die Ostküste der USA.